aber nicht Couching, sondern Coaching.
Coaching. Also ähnlich, ja. Naja, also ich habe nochmal nachgeschaut, wie Do's and Don'ts geschrieben wird.
Ach so. Richtig.
Aber so stimmt's.
Ja, ohne Apostroph bei Do's.
Genau, weil es ist Plural, Tom.
Ah. Kann man ja nur wissen, wenn man sowas studiert hat. So, ja. Vortalk hast du denn geschrieben?
Oder wenn man Google benutzen kann.
Oder wenn man Google benutzt, ja. Fängst du an?
Ja, kann ich machen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 6. Podcast-Folge mittlerweile bei einem Duin.
Ich habe ihn sicher.
Genau. Hallo Tom.
Hallo Norman.
Wir haben uns auch schon 2 Wochen nicht mehr gesehen, das vielleicht als erste Sache schon mal vorweg. Und haben tatsächlich auch Fragen ereilt, was denn letzte Woche los war.
Genau, ja. Und wir haben uns dafür so ein bisschen entschieden, genau, aufgrund von persönlichen Sachen und viel eingespannt durch Volleyball. Ich denke, persönlich muss man gar nicht nennen, aber...
Ja, die Saison schlägt voll rein jetzt auch bei mir, bei dir auch.
Und das schafft man einfach dann nicht mehr so häufig, neben voll berufstätig und voll Trainer engagiert bei dir. Dann noch nebenbei, mit wie vielen Mannschaften trainierst du mittlerweile?
Naja, so etwa mit 3 habe ich zumindest organisatorisch was zu tun, also schon allerhand.
Ja, und dann hast du ja auch dann da quasi Vollzeit zu tun und ich bin ja auch Vollzeit angestellt und selber noch 2 Mannschaften betreuen. Das ist schon ziemlich schwierig. Und
das stimmt.
Im Moment habe ich auch noch Seminare und solche Geschichten, also von der Arbeit aus quasi, und ich sitze quasi auch schon wieder auf heißen Kohlen. Heute geht es noch nach Hamburg.
Ui.
Da ist immer ein bisschen schwierig, ne? Dann nochmal Zeit zu finden, aber...
Also jedenfalls haben wir uns dafür entschieden, das im 2-wöchigen Takt auf jeden Fall zu machen. Wenn es dazwischen mal klappt, dass es mehr wird.
Dann könnt ihr euch ja freuen.
Genau.
Und wenn nicht, dann seid nicht traurig.
Genau. Uns wurde auch rangetragen, keine Ahnung, aber da haben sich ein bisschen die Meinungen gespalten. Wir sollen auch schneller zum Punkt kommen vielleicht.
Ja, und kürzere Folgen.
Ja.
Vielleicht könnt ja gerne uns höhere Qualität dafür, also weniger, weiß ich nicht. Naja, da sind wir wieder beim Labern, ne? Also
das genau, deswegen müssen wir uns direkt mal sputen und schon den Faden aufnehmen.
Genau.
Und der geht heute in Richtung Coaching, Do's and Don'ts.
Genau.
Extra nochmal nachgeschaut, das wird tatsächlich so geschrieben. Und Thema soll heute sein, eben da mal zu gucken, was kann ich denn beim Coaching, was sollte ich da beachten, gibt es dafür Tipps, gibt sicherlich ein paar Sachen, es gibt sicherlich viele Sachen, die sind nicht richtig oder falsch, das muss man auch ganz klar sagen, definitiv. Das sieht man ja schon allein daran, wenn man quer durch die Bundesliga schaut, also oder selbst durch alle möglichen Teams, da gibt es die Trainer, die das so machen und Trainer, die das komplett anders machen und trotzdem stehen sie im Pokalfinale. Gegenüber auf den Netzseiten. Also von daher so viel. Also es gibt schon, denke ich, und das werden wir heute auch mal diskutieren, einige Punkte, die schon richtiger, sagen wir mal, sind. Aber so, ja, im Endeffekt gibt es viele Wege zum Erfolg. Das muss man auch ganz klar sagen.
Ja, wir können ja so ein bisschen erzählen, wie wir zu dem Thema gekommen sind.
Ja.
Das würde ich jetzt einfach mal so für mir ausgehen. Also ich war jetzt schon bei ein paar Spielen, habe da auch zugeguckt und keine Ahnung, ich habe dann auch so ein bisschen wieder mal meine Jingles spielen dürfen bei dem einen oder anderen Spiel oder so. Hatte gestern auch meinen ersten Regionalliga-Einsatz, war ganz, ganz aufgeregt auch. Neben dem, dass ich bin auf diesen Home of Respect-Button da so rumgelaufen. Und also ich war zweiter Schiedsrichter und musste ja immer so zwischen dem Netz und dem Pfosten da so ein bisschen nach rechts und links gucken und vor und zurück und keine Ahnung.
Ja.
Und dieser Feld hier, wo Home of Respect drauf steht, das war so glatt und ich hatte auch so glatte Schuhe. Also ich habe da einmal so einen halben Spagat hingelegt, das war mir echt peinlich. Naja, das wieder zum Off-Topic, jetzt kommen wir wieder zum Thema. Genau, was mir da halt viel aufgefallen ist, gerade so das ganze Coaching. Ich finde halt viel so Auszeiten, Spielerwechsel, sowas, das fand ich immer zu spät, zu viel, keine Ahnung, oder zu wenig. Ja, und also bei den vielen Spielen, das ist natürlich auch immer so ein persönlicher Eindruck, ne? Also es ist jetzt, wenn das jetzt jemand hört, bei dem, wo ich beim Spiel mit war, das ist jetzt keine Kritik oder irgendwas, es ist jetzt nur mein persönlicher Eindruck und ich werde das ja auch nicht irgendwie auf eine ganz spezielle Mannschaft irgendwo münzen oder auf ein Spiel, wo ich zuguckt habe. Wie gesagt, das waren viele Spiele, es war jetzt nicht nur ein Spiel, das ist also, es soll sich jetzt hier keiner angesprochen fühlen oder verletzt fühlen oder so. Das ist halt meine persönliche Meinung teilweise, was ich dann wahrscheinlich heute hier kundgeben werde. Ja. Und genau. Und dadurch, dass ich halt so bei den vielen Spielen dabei war und den Trainer auch beobachtet habe und gesehen habe, was macht er, ist für mich auch immer interessant, weil ich auch selber Trainer bin und dann immer schauen möchte, was machen die anderen anders als ich, was hätte ich in der Situation gemacht, ich vergleiche mich immer damit.
Ja.
Genau, und da ist mir halt so einiges aufgefallen und deswegen bin ich so ein bisschen auch mit Fragen in der Tasche, sage ich mal, jetzt auch zu dir gekommen, neben denen, dass ich natürlich auch meine persönliche Meinung dazu habe. Und vielleicht ist es auch sinnvoll, darüber zu reden, zu diskutieren,
Ja.
sind meine Ansichten an dem Moment richtig oder nicht?
Ja.
Und genau, dann wollen wir vielleicht da einfach mal gleich
Genau.
tief einsteigen in
Ja,
das
also
Thema.
muss sagen, mir liegt das Thema auch dahingehend am Herzen. Wir haben in der Trainerausbildung natürlich das große Problem, dass Coaching ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird.
Ich glaube auch,
Aber das
ja.
liegt sozusagen einfach, naja, also das Problem ist ganz einfach, dass man das auch nicht gut sozusagen üben kann. Also natürlich gibt es sicherlich vielleicht auch Verbände, in denen das gemacht wird. Aber Coaching ist halt deswegen schwierig, weil alles, was ich sozusagen, also Coaching ist ja super, und das werden wir heute noch im Gespräch sehen, super individuell auch für die Mannschaft abzustimmen im Endeffekt. Ich muss die Leute auch kennen. Also insbesondere beim Thema Spielerwechsel sollte ich genau wissen, wie reagiert jetzt Spieler A, B, C.
Ja, und
Und
die
das in,
Charaktere der einzelnen Leute, ne? Also nehmen sie das
genau,
persönlich, nehmen sie es nicht
ja,
persönlich und sowas, ja. Und
genau. Und das sozusagen im Rahmen von der Trainerausbildung kennenzulernen, ist natürlich utopisch. Also da kenne ich ja teilweise die Teilnehmer nicht mal, und dann, wie soll man das üben? Also
das
von
kann man
daher
dann
ist das
schwer.
eben ein großes Problem in der Trainerbildung, wo natürlich Überlegungen da sind, wie man das lösen kann durch irgendwelche Coaching-Begleitung. Und ich glaube, teilweise gibt es vielleicht auch schon solche Projekte, aber es ist super schwierig umzusetzen. Und ich glaube, deswegen entsteht auch so viel Unsicherheit auch in dem Thema bei vielen Trainern. Auch so sehe ich auch in vielen Altersklassen, querbeet, ob Jugend, Erwachsenenbereich, alles, was Auswechsel und Spielerwechsel angeht, das ist immer so ein bisschen.
Ich finde, da muss man auch einen ganz krassen Unterschied ziehen zwischen Coaching, Jugend- und Kinderbereich, Nachwuchsbereich und den Unterschied zu den Erwachsenen. Und selbst da nochmal vielleicht den Unterschied zwischen Freizeiterwachsene und Profi-Erwachsene
Ja,
irgendwo ziehen. Weil ich
ja.
glaube, das sind total unterschiedliche auch Charaktere und auch ganz unterschiedliche Ansätze, weil,
Ja.
also so, vielleicht können wir ja gleich schon mal den Haken schlagen. Wir wollen ja generell über das Coaching vielleicht vor dem Spiel dann auch reden. Frage ist halt, ja, wenn ich das profimäßig mache, dann gehe ich ganz anders zu einem Spiel, als wenn ich in einer Freizeittruppe bin. Da geht es mir hauptsächlich darum, ich will halt spielen, ich will Spaß
Ja.
haben. Und die Jugendlichen, Kinder, die müssen halt noch relativ viel lernen. Und da versucht man ja doch irgendwo zu sehen, dass alle zumindest wie nennt sich das denn? Outcome rauskommen, wo sie dann
Ja,
sagen,
ja.
okay, ich habe was gelernt. Also das, denke ich mal, ist so
Ja.
der Traineransatz in der ganzen Geschichte.
Genau, das ist sozusagen, glaube ich, die allgemeinste Sache, die man dazu wirklich sagen kann, weil letztendlich kommt es auf das, wie du schon sagst, auf das Ziel an. Ja, will ich jetzt gewinnen unbedingt,
Ja.
oder bin ich ein Ausbildungsteam, was vielleicht sogar Sonderspielrecht hat, oder bin ich ein Team, das in der untersten Liga spielt, dort Jugendspielerinnen oder Spieler ausbilden will oder sowas? Ja, da kann ich. Und dann fahre ich schon von Grund auf ganz andere Strategien, bevor ich überhaupt in das Spiel reingehe. Das stimmt. Ja, ich kann vielleicht mal eine. Ja, also wir haben das so ein bisschen gegliedert. Vielleicht fangen wir mal so an in Coaching vor dem Spiel selbst. Ja, also bevor das Spiel an sich losgeht.
Genau, da gehört natürlich so die Aufstellung mit dazu. Es ist wahrscheinlich der Hauptpunkt dabei, aber auch Gegnerbeobachtung. Also was ich mir da halt auch noch vorstelle, ist, wenn ich jetzt wirklich einen freien Trainer habe, der einfach nur mitgeht, um halt dort Trainer zu sein, dann schaue ich mir natürlich an, wie macht der Gegner sich warm, wie schlägt er sich ein, was macht er für Aufschläge, weil die zeigen da ja doch schon irgendwo, ich sag mal, auch gerade im unterklassigen Bereich, was sie können. In dem Sinne, dass ich halt. Vielleicht können wir da, wollen wir gleich bei der Gegnerbeobachtung einsteigen, weil das ja doch vielleicht noch ein bisschen davor ist. Also ich denke gerade im unteren Bereich, wenn ich jetzt sage einschlagen, bei uns passiert das relativ häufig noch, in der Bezirksliga ist ja nun wirklich jetzt keine hohe Liga, dass wir uns einschlagen und der eine Gegner kriegt es halt einfach nicht geschissen, den Ball Longline anzugreifen. Weil du versuchst dich ja beim Einschlagen nicht gegenseitig abzuschießen und gegenseitig diagonal zu schlagen und vielleicht den gegnerischen Zuspieler abzuschießen. Könnte man natürlich jetzt einigen Mannschaften unterstellen. Aber ich würde mal behaupten, der Großteil der Gegner versucht schon Longline anzugreifen und halt nicht den gegnerischen, also wenn wir in diese Warteschlange, möchte ich es mal bezeichnen, vom Aufschlag oder sowas einzuspielen. Und da kann ich natürlich sehen, kriegt der eine, der das jetzt schon immer macht, macht er das mit Absicht oder kriegt das halt einfach nicht geschissen? Und dann weiß ich
Ja.
natürlich als Trainer auch, okay, wenn der vorne ist oder wo auch immer, auf der 4, keine Ahnung, wenn der auf jeden Fall im Angriff ist, dann stelle ich den halt nicht einen Longline-Block entgegen, sondern gehe ich halt noch einen Schritt mehr in die Diagonale rein.
Ja.
Und schon würde ich behaupten, hat man 50% mehr Blockarbeit geleistet, ja.
Auf jeden Fall. Ja, manche machen es doch absichtlich. Erst erlebt. Schöne Grüße gehen raus an die sympathischsten Vereine in Thüringen. Ich glaube, da wissen alle, wer gemeint sind. Ja, von daher, da gebe ich dir vollkommen recht. Man kann das schon beobachten, aber Vorsicht. Es gibt auch ganz klassische Einschlag-Weltmeister. Das gibt es auch ganz oft.
Das gibt es auch,
ja, definitiv. Wo das super funktioniert, aber nachher im Endeffekt man da vielleicht einen Respekt hat. Also natürlich sollte man den Grundrespekt von dem Gegner haben, logisch. Ja. Und natürlich auch immer mit der Einstellung rangehen, dass der Gegner auf jeden Fall viel machen kann. Aber man kann so einen falsche Angst vielleicht auch kriegen, wenn man sieht, boah, wie die sich einschlagen, die dreschen jeden Ball rein. Am Ende stellt man aber fest, die können nicht ordentlich annehmen. Zuspiel kommt im Spiel dann auch nicht mehr so gut und im Spiel greifen die auch nicht mehr so gut an und macht sich da unnötig Gedanken, macht dann vielleicht Fehler, die gar nicht sein müssen. Aber du hast schon recht, man erkennt so einen Trend, wäre es vielleicht gut und nicht. Also ich habe es immer so gemacht, meistens zumindest, wenn ich mich nicht mit unserer Libera da in Erfurt eingeschlagen habe, dann stelle ich mich sozusagen auf die Angriffsseite vom Gegner und schaue das dann dort an, von der Seite her.
Das aber das geht ja auch schon bei ganz kleinen Sachen los. Ist da irgendwo ein Linkstouch dabei, ja? Ist da irgendwo ein Linkshänder dabei, ne?
Ja.
Das heißt also auch für den Block, zack, ich muss noch mal ein Stückchen weiter raus. Ich muss nicht vor die Schlagschulter, also nicht vor die rechte, sondern vor die linke Schulter stellen, als Außenblocker oder solche Geschichten. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Information. Wir haben das ein paar Mal, ich habe einmal richtig harten Ball ins Gesicht gekriegt, einfach weil unser Block nicht richtig stand. Und ich mich halt drauf verlassen habe, dass die richtig blocken. Also der Block hat es nicht gesehen, dass das ein Linkshänder ist. Und ich habe es nicht gesehen, dadurch, dass der beide Arme so komisch hochgerissen hat. Und ich stand hinten auf der Eins und habe halt, und der hat über die Vier angegriffen. Und ich habe volle Granate den Ball ins Gesicht gekriegt, weil ich auf die rechte Hand geguckt habe. So. Also das würde ich mir vom in dem Fall war ich selber wieder Spielertrainer. Also ich habe es selber nicht gesehen, weil ich mich selber eingeschlagen habe. Aber das würde ich mir halt so von dem Trainer wünschen. Der guckt halt. Alles klar, das ist ein Linkshänder, das muss ich den Leuten sagen. Und dann sage ich halt, bevor das Spiel losgeht, also in dieser 3 Minuten, bevor das Spiel losgeht, sage ich dann halt hier, pass auf, Spieler Nummer 7, sage ich jetzt einmal mal, ist halt ein Linkshänder, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Und das erwarte ich dann aber auch, dass das der Mittelblocker vielleicht nochmal sagt, ne? Man bereitet sich ja dann so am Netz so ein bisschen vor und dann, also bei uns macht es der Mittelblocker, ich weiß nicht, wie das bei einer anderen Mannschaft, hauptsächlich der Mittelblocker, ne? Sagt dann hier, 3 Angreifer, 6, 7, 9. Und dann sagt er vielleicht noch 9 ist Linkstouch oder so. Und dann weiß ich, okay, bei dem muss ich mich anders positionieren und der Mittelblocker weiß für sich auch nochmal, vielleicht muss ich bei dem einen halben Schritt, ist jetzt übertrieben, aber doch nochmal ein ganzes Stückchen weiter rauskommen als der andere. Gut, jetzt haben wir wieder ganz viel erzählt.
Vielleicht nur noch eine kleine Mini-Anekdote zum Schluss dort. Also natürlich ab einer gewissen Liga kann man natürlich auch scouten. Das heißt, entweder mit irgendwelcher Software, also man hat irgendein Spiel aufgenommen auf Video, schaut sich das im Vorhinein nochmal an und weiß dann schon ungefähr, wie der Gegner spielt. Und natürlich ein Muss ist das in den ersten beiden Ligen, erste, zweite Liga, in der dritten Liga wird es in der Regel auch gemacht. Alles, was drunter ist, ist dann meistens nicht mehr so. Also wir haben es damals in Erfurt gemacht, letztes Jahr.
Hat er das nicht sogar in der Regionalliga in Weimar gemacht?
Naja,
also haben wir aufgenommen,
erzählt, genau, aber das nicht so richtig. Genau, analysiert nicht richtig, aber aufgenommen haben wir es damals auch.
Und auch nochmal angeguckt so ein bisschen.
Ne? Ja, das aber nicht sonderlich viel.
Weil das ist die Frage, ist das schon Coaching oder ist das noch Training? Weil ich bereite mich ja im Training auf den Gegner vor und gucke mir das trotzdem vorher an und sage halt die ersten, letzten 2, 3 Trainingseinheiten, passe ich auf den Gegner an. Habe ich eine angriffsstarke Mannschaft, mache ich mehr Block oder so.
Nee, das stimmt schon. Ich wollte nur sagen, weil das ja doch mit zu Coaching gehört, dass ich ja dann, wenn ich vorher scoute, das war eigentlich der Bogen, den ich noch spannen wollte, wenn ich scoute, dann weiß ich natürlich schon, wer da ist. Zumindest in der Theorie.
Ja.
In der Praxis kann ich nur erzählen, ist das nicht so der Fall gewesen. Also selbst Regionalliga, wo es natürlich schon eher gefestigtere Strukturen gibt, als jetzt vielleicht in niedrigeren Ligen, wo dann mal die Leute nicht da sind und Urlaub und dies und jenes haben. Selbst da, wir haben uns auf die Gegner vorbereitet, im Endeffekt war die Aufstellung dann wieder komplett anders, also schon allein dort hilft das einem wenig. Man weiß so ungefähr um die Stärken und Schwächen der Spielerin. Ja, es gab zum Beispiel ein Team, ich weiß nicht, ob ich das sogar schon mal erzählt habe, da konnte man genau sehen, wenn die Zuspielerin einen schnellen Ball über Mitte gespielt hat oder über Kopf, ist sie immer gesprungen und immer wenn sie über Außen gespielt hat, stand sie da. Also von daher konnte man schon sehr früh lesen, was sie spielen wird.
Das wäre ich,
Das hat man super gut sehen können. So konnte man sich da schon vorbereiten quasi und musste dann, das war eigentlich der Bogen, sich dann nicht mehr im Spiel direkt davor das anschauen. Aber in der Praxis ist es einfach so, alles, was unter zweiter Bundesliga ist, macht das keinen Sinn. Da muss ich mich, also aus meiner Sicht, da muss man sich schon auch hinstellen und muss sich die Leute angucken und auch sehen, wer schlägt da wie. Ich kenne die Leute nicht. Ich meine, wenn ich natürlich ewig in einer Liga bin, dann kenne ich schon die Leute.
Wollte ich gerade sagen, also natürlich. Wenn man so in den unterklassigen Ligen ist, man kennt sich ja irgendwann. Ne? Also ich weiß, bei uns, die Knauer Jungs oder sowas, das sind, die haben mal einen Jugendspieler noch mit dabei oder so. Aber der ein oder andere, den Zuspieler, ne, den kennt man halt einfach. Ja. Ne? Das ist halt, und da weiß man, okay, der hat ein feines Händchen. Und aber irgendwann weiß man auch, okay, der spielt es da raus, weil er halt so und so steht. Oder genau, dann können wir vielleicht noch zu dem Thema Aufstellung kommen. Das ist, denke ich mal, eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Wir hatten uns ja vorhin noch mal so ein bisschen so eine Statistik angeguckt oder mehrere, wie nennt man das denn, Hausarbeiten oder sowas halt. Und das war wirklich sehr, sehr interessant. Wir wollen jetzt natürlich hier nicht mit Zahlen langweilen oder, weil ich denke mal, auditiv kann man das jetzt sehr schlecht rüberbringen. Das ist schon schöner in so einem Schaubild.
Aber also es ist schon so, dass es da Trends einfach gibt Richtung Läufer hinten. Das muss man so ganz klar sagen, also in der Bundesliga zumindest. Man muss ja mal sagen, das ist immer ein bisschen schade für die unteren Ligen, gibt es da wenig Zahlen, klar. Aber es macht schon Sinn, den Läufer hinten, also wenn man mit Läufersystem spielt, das ist ja so, dass in manchen Ligen oder im Jugendbereich gar keine Läuferspezialisierung gibt.
Möchtest du mal sagen, welches Läufersystem du meinst? Das
1-2-2-1 Läufersystem. Übrigens nicht mehr 5-1 Läufersystem, sondern 1-2-2-1. Na genau, dann macht es halt Sinn, wenn man drei Angreifer vorne hat. So wollte ich mal sagen. Ne? Das ist ganz klar der Grund. Im Männerbereich tatsächlich wird überwiegend, oder zumindest in den Statistiken dort aus der Saison, wurde sehr viel im Läufer 6 angefangen, weil man dann ja schon der richtigen, also die Leute auch von der richtigen Position angreifen. Im Läufer 1 hat man ja immer das
der Diagonal die über die 4 angreift und der Außen über die 2, also im Normalfall.
Genau. So, und von daher war das so in der Statistik da die häufigste
Verteilung. Wobei das halt, fand ich, relativ, also für mich war es erstmal, muss mir jetzt wirklich mal, in dem Sinne outen, dass ich da einfach doof war. Also ich habe das nicht verstanden, warum im Läufer 6. Also wir machen das beispielsweise so, wir fangen bei Aufschlag mit Läufer 1 an, weil wir sagen, wir haben den besten Aufschlagspieler einfach als unser Zuspieler. Und ich finde, also das mache ich auch in der Jugend, nicht weil die beste Aufschlagspielerin ist, sondern ich finde, der kommt da am besten rein, der Zuspieler. So beim, weiß ich nicht, für meine persönliche Meinung jetzt einmal. Und wenn nicht, dann fangen wir mit Läufer 2 an. Dass bei der nächsten Rotation wieder der Zuspieler den ersten Aufschlag macht. Ja. Also für mich ist das irgendwie so, ich habe das einmal so kommuniziert und es ist für, egal ob ich jetzt von den Jugendbereich rede oder von den Erwachsenenbereich, ich finde, für die ist das schöner, weil die dann einfach wissen, okay, ich muss jetzt einmal erstmal, ich mache jetzt erstmal den Aufschlag rüber, der muss auch nicht super hart sein, ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die kommen damit besser rein. Wie siehst du das?
Also ich finde es ehrlich gesagt sehr schade, dass es so viele Läufer 1 gibt. Also gerade in den unteren Ligen fängt man immer mit Läufer 1 oder 2 an. Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil letztendlich muss ich ja so eine Taktik wählen, wie es am sinnvollsten ist. Und man sieht ganz oft, dass irgendwie der Zuspieler, logischerweise ein Zuspieler im Läufer 1, auf Position 1 dann eben aufschlägt, der aber überhaupt nicht der stärkste Spieler ist. Und man muss natürlich immer...
Meinst Aufschlagspieler
quasi. Genau, so stärkste Aufschlagspieler ist. Man muss immer schauen, man kann ja diese Startaufstellung oder sollte man zumindest immer nach ganz verschiedenen Gesichtspunkten auswählen. Da gibt es auch kein richtig oder falsch in dem Sinne, sondern man muss das abwägen. Lege ich den Fokus auf den Aufschlag, also will ich einen starken Aufschlagspieler haben, dann fange ich mit dem stärksten Aufschlagspieler an und optimalerweise vielleicht positioniere ich auch meine Außenangreifer dann so, dass vielleicht auf Position 2 dann der zweitstärkste Aufschlagspieler steht, zum Beispiel. Oder fange ich so an, dass ich die stärkste oder größte Blockreihe vorne habe, ja, dann ist es vielleicht sinnvoller, im Läufer 3 anzufangen, wenn dann vielleicht sogar die besten Blockspieler dastehen. Wenn ich weiß, die komplette Aufschlagreihe ist vielleicht nicht so gut, dann fange ich halt mit den besten Blockspielern an, dass ich die besten Chancen habe, dass die gar nicht erst rüberkommen, dass ich lange in meinem Aufschlag bleibe. Oder fange ich da eben mit der besten Annahme oder mit der Formation in der Annahme so an, dass quasi die besten Angreifer vorne sind. So, und das sind alles...
Darf ich dich ganz kurz unterbrechen?
Ja.
Du hast gesagt, du würdest dann, also wenn du jetzt zwei, meine Philosophie ist so, wir haben zwei Leute, die halt harte Aufschläge, Risikoaufschläge machen dürfen, wo ich weiß, dass die Statistik deren Risikoaufschläge Statistik am besten sind, also von Punktzahl her, also dass die rüber machen oder direkt einen Punkt machen. Und die würdest du hintereinander stellen?
Naja, das ist dann die Wahrscheinlichkeit, dann müssen es die am meisten aufschlagen.
Also wir haben das so gemacht, wir haben die sogar eher versucht, gegenüberzustellen. dass man sagt, stark, schwach, schwach, stark, schwach, schwach, schwach in Anführungsstrichen, aber halt zumindest die sichereren Aufschläge, dass man halt da so ein bisschen mehr das Risiko verteilt, weißt du?
Aber du musst halt so sehen, in der Regel rotiert man 2, irgendwas mal. So, und du musst jetzt halt schauen, welche Aufschläge hast du an welcher Stelle. Also pro Satz 2,1, 2, 3 Mal, je nachdem.
Rotiert in der Bundesliga, man pro Satz. Oder?
Ja, aber auch.
Ja, ich glaube generell auch, ja, das kann schon sein.
Es kommt drauf an, ja, klar gibt es da Unterschiede. So, und jetzt würde ich natürlich aber, dass die Aufschläger dann vor allen Dingen in der Crunch-Time am Ende vielleicht dann möglichst aufschlagen.
Mhm.
Und dann sollte ich, weiß nicht, aber das ist ja individuelle Sache. Das kann man ja so argumentieren, wenn du es so für dich argumentierst, ist ja in Ordnung. Also normalerweise oder oft hat man es ja auch nicht so, dass zufällig dann die zwei aufschlagstärksten Zuspieler auf einem außen sind.
Ah, ich glaube, wir reden gerade so ein bisschen über unterschiedliche Sachen, ne? Also Aufschlag stark und Risiko ist ein bisschen.
Weiß ich nicht. Also.
Tja, naja, wer weiß.
Keine Ahnung.
Vielleicht können wir das einfach verschieben. Genau. Na, aber wir haben ja beide mal unsere Meinung kundgetan. Das ist vielleicht auch ganz interessant, wie die anderen so darüber denken. Ja. Also mich würde das wirklich mal interessieren. Und wenn ihr euch das traut, ich glaube, bisher hat noch keiner getraut, mal irgendwo einen Kommentar, aber vielleicht so bei Instagram oder ihr könnt uns ja auch per E-Mail schreiben,
podcast@volleyball-trainerportal.de.
Sehr gut, genau. Ich habe es nämlich lange überlegt, worum es war. Genau, dann schreibt uns einfach mal. Mich würde es wirklich interessieren und ich wäre da auch wirklich bereit, mit jemand anderem vielleicht zu diskutieren. Vielleicht kann man da ja auch mal drüber nachdenken, ob man jemanden mal noch mit hierzu einlädt und darüber diskutiert. Also das wäre wirklich eine interessante Geschichte. So, ja. Wen stelle ich, wie stelle ich am kürzesten auf? Kann man sicherlich ewig drüber diskutieren, aber wir wollen irgendwie, wir sind schon wieder fast bei 25, 22 Minuten, sehe ich das richtig?
Oh Mann. Die Zeit rennt. Na gut. Gut, also Coaching generell. Wir hatten einige Zuschauerfragen, dafür nochmal vielen Dank. Eine Frage fanden wir beide sehr super, also alle, aber eine wollen wir jetzt schon mal aufgreifen und zwar: Sollte ich Korrekturen oder irgendwelche Hinweise während des Spiels reinrufen?
Ja, das ist ja also deine Meinung. Sehr gute, aber auch super schwierige Frage und ich denke, da kann man wahrscheinlich auch wieder Stunden drüber diskutieren und da versuchen wir jetzt mal uns kurz zu halten.
Ja, ich weiß nicht, also ich kann nur eine kleine, auch wieder Anekdote einbringen, neulich erst mit der U16 bei uns, das erste Jahr für viele, dass sie auf Großfeld spielen und irgendwie haben die das Problem im Moment, immer wenn der Ball drüben ist, dass die drei Blockspieler vorne ans Netz gehen, die bleiben immer hinten stehen, also Position 2 und 4, die gehen nicht ans Netz vor.
Aha, okay.
So, und da rufe ich ständig rein. Block, Block, Block. Ich werde jetzt hier nicht in das Mikrofon reinschreien, aber das mache ich schon zum Beispiel. Und finde, das hilft halt, na, aus dem Grund irgendwie nochmal so eine kleine Änderung zu geben. Also ich persönlich finde halt, das Ziel sollte schon sein, dass man so wenig wie möglich reinrufen muss, weil theoretisch, also idealerweise sollte das Spiel für sich laufen und die Leute dann, weiß nicht, der Libero merkt irgendwie nach einer Weile, ja, so und so könnte ich umstellen und macht das selbst organisiert, weil er weiß, der Trainer möchte nach so und so vielen Punkten, dass sie mal umstellen, dies und jenes, mal einen vierten Spieler dazu nehmen, der Zuspieler weiß Bescheid und so weiter. Also grundsätzlich sollte man während des Spiels, glaube ich, wenig reinrufen und dann kommt es auch auf den Spielertypen an. Ich hatte auch schon Spieler, die haben gesagt, nee, lass, ich möchte meine Ruhe haben bei allem. Ja, das geht auch. Im Jugendbereich, wie gesagt, finde ich, kann man schon nochmal nebenbei diese Tipps geben, weil schon hilft es, ich muss ja vorgehen, bis diese Routine drin ist. Also so viel Routinen, glaube ich, macht das schon Sinn. Generell, weiß nicht, also sollte man schon so gering wie möglich trotzdem halten, weil es halt schon ablenkt irgendwie.
Ja,
und dafür sorgt, ja, die Leute dann, ach so. Ja, normalerweise sollte das ja nicht passieren,
aber dass wir haben ja
schlafen.
Wir haben ja vorhin so ein bisschen auch die andere Statistik, wo es um diese drei Trainer da ging, ich weiß gar nicht mehr, und da war ja doch relativ viel, fand ich, was so zwischendurch gerufen wird.
Aber ich glaube, da ging es nicht um das während des Spiels, sondern sozusagen zwischen den Punkten.
Ach, während des Spiels.
Genau.
Ah, okay,
ich glaube, die Frage bezog, ich weiß es nicht genau, das wäre jetzt meine Frage zum Thema während des Spielzugs.
Während des Spielzugs habe ich natürlich die Fresse zu halten, ja.
So.
Jetzt ganz hart gesagt.
Das, ja, weiß ich. Also ich finde, zum Teil ist das schon berechtigt, dass man da zwischendurch was reinrufen kann, eben wenn es so ein kleiner Impuls ist.
Ja, sowas wie Block oder wenn irgendjemand was vergessen hat oder.
Ja, aber ich, wie gesagt, man sollte es so gering wie möglich halten.
Das stimmt, ja.
Zwischen den Ballpunkten macht es auf jeden Fall Sinn.
Ja.
Da würde ich sagen, auf jeden Fall, weil warum sollte ich die Zeit nicht nutzen? Also ich persönlich nutze das, wenn dann aber für, also keine Ahnung, stehen wir in der Annahme, haben wir als Trainer meistens einen besseren Überblick, vielleicht wenn wir sogar noch Strichliste führen, wohin schlägt der Aufschläger? Ja, dass ich da zu meinem Annahmeregel sage, hier Schritt nach links, Schritt nach rechts, Schritt nach vorn.
Mhm.
Das macht auf jeden Fall Sinn. Das sollte ich auch nutzen aus meiner Sicht.
Und darf ich da ganz kurz einhaken? Ja. Ich habe ja gestern Regionalliga gepfiffen und da ist mir aufgefallen, dass die diese Ansagen, die hat dort immer, also die hat bei Dresden immer der Libero gemacht. Und zwar deshalb, also der Libero ist immer, wenn der quasi draußen war, weil der Mittelblocker aufgeschlagen hat, ist der zur Co-Trainerin, die hat da so eine Art Scouting gemacht.
Ja.
Und die hat ja immer gesagt, pass auf, die nächsten drei Positionen. Und dann hat der Libero quasi gesagt, Schritt nach rechts, Schritt nach links, keine Ahnung, oder ganz häufig hat es irgendwie gerufen, ich sage jetzt mal, Float 1 oder Float 6 oder irgendwie sowas, ja. Und das fand ich wiederum relativ cool, weil dann kann der Trainer ja andere Tipps geben oder halt anderen Leuten was zurufen und er muss nicht mehr sagen, wo kommt hauptsächlich das Ding hin. Also das, die Idee oder diese Umsetzung fand ich echt genial.
Ja.
Ich bin mir überlegen, ob ich das vielleicht, wenn wir wieder so viele beim Spieltag sind, wie da, wo wir in Knau waren, ob wir das nicht auch so umsetzen, dass ich sage, hier, Müller-Meyer-Schulz, du schreibst mal auf, wo schlägt wer am meisten hin und wir schieben dann dementsprechend um und sprichst halt nur mit einem Libero darüber.
Ja. Nee, also ich finde das auch eine super Sache. Kann ich auch nur selbst berichten, dass das gut funktioniert auch, wenn man es wirklich regelmäßig so macht und genug Daten dann hat. Also im ersten Satz, ersten Punkte geht das natürlich nicht.
Ja, ist mal schwierig.
Also ab dem zweiten Satz ist das eine gute Sache. Und was ich aber auch noch oft gemacht habe, war dann einzelne Spieler mal herzurufen. Also dann kurz mal zu sagen, hier, zack, komm mal kurz her. Dann sagt man ein, zwei Sachen hier, jetzt Achtung, Blockspieler ist dort, blockst mal jetzt so und so. Oder Zuspieler mal kurz dies und jenes zu sagen. Ich finde also zwischen Ballwechseln zu reden, auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll und sollte sehr man wichtig nutzen.
Ja. Aber halt während des Spiels würde ich eher sagen, nee. Mhm. Also maximal sowas wie aus oder was weiß ich, Tusch oder sowas würde ich auch, kommt immer darauf an, wenn ich jetzt sehe, der ist sehr unsicher, war der jetzt dran oder nicht, dann würde ich schon mal was rufen. Aber so direkt Korrekturen geben, wie, keine Ahnung, du musst da mehr Schulter hoch oder irgendwas. Beim Spiel nein, in den Ball, also während des Ballwechsels, aber während vor dem Aufschlag quasi, ja, da würde ich schon mal sagen, hier, gerade wenn ich dann sehe, der macht den Fehler häufiger, wobei da kannst du mal vielleicht schon wieder, ja, na gut.
Ja, genau.
Und dann hat uns noch eine weitere, das ist jetzt wahrscheinlich, ich hoffe, dass die Frage beantwortet ist, ansonsten schreib uns gern nochmal und dann können wir das vielleicht nochmal ein bisschen genauer aufgreifen, dann wissen wir auch, ist es eher Korrektur während des Spiels, also wirklich während der Ball fliegt oder da bei dem anderen, dann kann man da vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen.
Ja.
Und dann hat uns eine weitere Frage, die wollen wir, denke ich, auch gleich aufgreifen, oder?
Ja,
genau. Und das ist auch wieder eine super schwierige Frage. Wie kann ich Teams aus dem Tief herausholen? Oder wie kann ich mein Team aus dem Tief herausholen? Super Frage, aber auch super schwer zu beantworten. Einmal da geht es wieder ganz viel um diese Charaktere und wem muss ich da was sagen? Was kann ich machen? Vielleicht fangen wir damit an. Was sind so Möglichkeiten, wie ich mein Team aus dem Tief rausholen kann?
Ja, also ich denke erstmal ist es grundsätzlich wichtig, also im Tief meint ja sozusagen, ich habe jetzt mehrere Punkte verloren, es geht gar nichts. Das sind immer die schlimmsten Situationen. Und da also sollte ich generell erstmal natürlich meine taktischen Mittel nutzen. Also wer seine taktischen Mittel nicht nutzt, ist dann irgendwie selbst schuld.
Ja.
Das heißt, Auszeiten nehmen, Spielerwechsel machen. Wann, wie, wo genau, können wir ja gleich nochmal separat bereden, weil das nochmal auf unserer To-Do-Liste steht. Aber das ist das allererste, was man natürlich machen sollte, diese taktischen Mittel einzusetzen. Und ein Trainerkollege hat auch mal gesagt, ich finde das sehr vorsichtig, darüber könnte man ja auch mal diskutieren, auch gelbe Karten sollte man ausnutzen. Also wer ein Spiel verliert und keine gelbe Karte bekommen hat, der hat nicht alles ausgeschöpft. Aber darüber kann man natürlich wieder mal diskutieren. Okay, aber sei es drum.
Also der meint, man soll zwischendurch mal sein Klemmbrett aufs Feld schmeißen und sagen, ah, ja, genau. Oh, scheiß Schiri.
Zum Beispiel, ja. Also jetzt so vielleicht nicht, aber mal, sagen wir mal, im Rahmen einer gelben Karte sich bewegend diese Mittel nutzen, kann man durchaus machen. Aber es kann man drüber streiten. Ich persönlich würde es trotzdem nicht machen.
Ich würde es auch nicht machen,
okay, nee. Das ist halt Ansichtssache.
Wobei man da auch mal wieder, sorry, wenn ich das mal so ein bisschen ganz plakativ sage, wenn du sowas immer machst, ist es immer schwierig mit gelben Karten und sowas, gerade wenn du so in den unteren Ligen drei Spieltage, Schiedsgericht ist nicht neutral angesetzt, man kriegt es ja doch irgendwie immer zurück.
Ja.
Man muss ja gar nicht mal böse meinen, ne? Aber du verteilst irgendwo eine rote Karte und dann stehst du bei den Leuten in erster Linie immer auf der Abschlussliste und dann weißt du beim nächsten Spieltag und machst du nur, also wenn der jetzt nicht so weit auseinander liegt, und machst du nur irgendeine Kleinigkeit, die irgendwie vielleicht sogar nur gelbwürdig wäre, dann kriegst du rot.
Das stimmt. Naja, und sonst, wenn es jetzt generell darum geht, auch was man in Auszeiten oder generell sagen sollte, also wie gesagt, Team aus dem Tief aufzuholen, natürlich macht es da vor allen Dingen Sinn, Spieler zu wechseln und da ist immer eine Sache, oftmals hat man dann so Sorge zu wechseln oder sträubt sich davor. Aber im Endeffekt, schlechter kann es nicht mehr werden, wenn man schon im Tief drin ist. Das muss man so klar sagen. Und oftmals, das habe ich jetzt auch schon oft die Erfahrung sammeln müssen, man denkt dann, das ist ein vermeintlich schlechter Spieler, der aber in der Phase vielleicht super aufläuft, ja, irgendwie druckresistent ist, was man vorher noch gar nicht so mitbekommen hat, der es vielleicht braucht, mal hinten zu liegen, um auch gut zu performen. Auch solche Leute, ja, gibt es ja, die diesen Druck brauchen, um nochmal besser zu werden
oder und ich das finde, Beste
aus sich rauszuholen.
Wenn du in sowas, in so einer Situation, das habe ich ja vorhin auch schon mal so ein bisschen erzählt, wenn du in so einer Situation einen vermeintlich schlechteren Spieler aufs Feld bringst, habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass alle anderen Spieler, die vermeintlich besser sind, weißt du, dass bei denen auf einmal ein Schalter umgeht und dann denken die, boah, jetzt muss ich 150% geben, um den Schwachpunkt, in Anführungsstrichen, möchte ich das wirklich setzen, hier irgendwo auszumerzen. Hm. Und das bringt manchmal so einen Schwung mit, weil die dann alle denken, boah, ich muss jetzt hier 1000% geben, damit ich quasi unseren Schwachpunkt überdecke, oder wie nennt man das denn? Also, ja, überdecke.
Naja.
Tja. Und was ich halt noch finde, was ich dann immer ganz viel sage, also natürlich würde ich dann auch immer eine Auszeit nehmen und man muss dann einfach nach dem Punkt zusammenkommen. Also das finde ich immer ganz wichtig. Also man soll einfach als Mannschaft, also es ist natürlich im Moment mit Corona auch wieder alles ein bisschen schwierig, und aber trotzdem bin ich der Meinung, man kommt kurz zusammen und dann gibt es halt von zwei Leuten, bei mir ist zumindest von zwei Leuten eine Ansage. Das ist der Zuspieler, der sagt, pass auf, abhaken, nächster Ball, wir machen, du kriegst den Pass, du kriegst den Pass, du kriegst den Pass. Und der Libero, beziehungsweise derjenige, der gerade in der Annahme der Chef ist, sage ich jetzt mal, und der sagt halt, ihr habt gemerkt, die machen Float-Aufschläge, wir gehen weiter nach vorne, wir nehmen oben an oder sonst irgendwas. Und auf jeden Fall, was man als Trainer immer machen kann und was ich, egal in welcher Liga eigentlich, immer mitnehmen würde, Stimmung machen, von außen. Das würde ich auch den Wechselspielern sagen, ja. Man sieht es gerade in der Regionalliga, die stehen dann zwar häufig auf der Aufwärmfläche oder so, ja. Ich glaube, das ist auch bei der ersten Bundesliga auch so, dass die sehr häufig da auf der Aufwärmfläche stehen. Und wenn die nur von draußen jubeln, es bringt ja trotzdem irgendwo Schwung rein. Und man kann dann auch irgendwo, wenn man hinten liegt, dann muss man halt einmal den Schwung nehmen und halt Stimmung machen. Und ich glaube, das bringt einfach aufhellende. Und da muss man sich für jeden kleinen Punkt, und sei es noch so ein Scheißball gewesen sein, der irgendwie beim Gegner runtergefallen ist, da muss man sich pushen. Und da muss auch der, ja, Trainer von außen meiner Meinung nach richtig Gas geben, muss sagen, hier, scheißegal, wir haben den Punkt gemacht, auch wenn das jetzt nicht unser, also selbst wenn der Gegner irgendwie das Ding runterfallen lässt, weil sie geschlafen haben oder irgendwas. Scheißegal, ja, du hast einen Punkt gemacht. Freu dich, ja. Und dann musst du versuchen, da aus jeder kleinen Aktion, die irgendwie geil ist, oder wenn es ein längerer Spielwechsel ist und man hat sich halt gut geschlagen und man hat das Ding verloren, nur und man hat trotzdem Gas gegeben und da, ja,
da muss Stimmung. Ich sagen, da feiere ich ja immer total den VCO Dresden, Regionalliga, keine Ahnung, wie die das hinkriegen, die sind, egal wie es steht, ich überspitze jetzt mal, egal wie es steht, die sind nur am Abfeiern hinten,
ja,
und das bringt irgendwie gute Stimmung. Also es gibt zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob das bei dem aktuellen Jahrgang so ist, aber generell hatte ich immer den Eindruck, egal wie es bei denen stand, die waren immer gut drauf, so im Schnitt.
Ja, ja, und die haben dann immer irgendwelche Bomben gemacht und yay!
Ja. Und das ist halt, also das ist halt so trotzdem super wichtig, und man sieht dann viele, viele Mannschaften, die da mit wirklich runterhängenden Schultern da wieder aufs Feld gehen, das ist natürlich Quatsch. Oder, ja, oder nicht förderlich, sagen wir mal so. Generell, du hast jetzt schon angesprochen, ich glaube, das ist auch nochmal als Trainer wichtig zu betonen, ist sozusagen dann von Punkt zu Punkt immer zu denken, dass man auch klar sagt, okay, man muss immer ganz klar die Aktion abhaken. Und was dann in einem wirklich richtigen Tief nur noch, also es ist generell schwierig, dann rauszukommen. Manchmal gibt es solche Tage, da kommt man auch nicht mehr raus. Aber wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, dann sollte man Teilziele setzen. Dann geht es eben, ja, wirklich darum, dass man erstmal back to basics geht und wirklich sagt, wir spielen ganz normale Standardpässe, wir spielen nichts Außergewöhnliches.
Genau.
Wir gehen zurück in den Vierer-Annahmeriegel, Fünfer-Annahmeriegel, wenn das zum Beispiel nicht funktioniert. Wir greifen hohe Bälle an, gibt vielleicht nochmal taktische Tipps dort und ermutigt trotzdem nochmal auch, je nach Situation, vielleicht mutig zu sein, ja, weil oft passiert es auch, wenn man tief ist, dann sind alle ängstlich, greifen nicht mehr richtig an und das merkt man sofort, dann geht der Ball ins Aus oder werden Bälle gebaggert, wo man eigentlich pritschen könnte, weil man Angst hat, doppelt, ja, zu spielen und so weiter. Also das ist wichtig, von Punkt zu Punkt denken. Und ich persönlich finde es auch wichtig, dann zu sagen, Leute, wir müssen auch wieder langsam in Rhythmus kommen, auch wenn es jetzt schon, gibt ja auch Situationen, 22-12 steht für den Gegner.
Ja.
Ja, und dann ist trotzdem wichtig zu sagen, es gibt vielleicht noch einen nächsten Satz und da eben zu sagen, okay,
Wir müssen jetzt wieder reinkommen, damit genau. Wir in dem nächsten Satz wieder Vollgas geben genau. können oder sowas.
Und das ist eben nochmal wichtig, weil es gibt Sätze, die sind eben verloren, das weiß dann auch jeder und es ist schwierig. Na, also natürlich, ich habe auch selbst schon mal früher bei einem Spiel, konnten wir schon mal, ich glaube, 23-12 noch gewinnen. Aber
das ist ja doch äußerst selten.
Das ist relativ selten, das muss man so ganz klar sagen.
Wobei ich glaube, jeder Volleyballspieler kann von irgendeinem Spiel erzählen, wo man eigentlich sicher hinten lag. Und das passiert aber halt einmal. Aber ich denke, im Normalfall ist es wirklich so, wenn man so weit hinten liegt, dann weiß ich, also ich würde als Trainer persönlich, innerlich glaube ich, würde ich den Satz abschreiben. Aber ich würde es niemals nach außen geben. Würde niemals sagen, der Satz ist jetzt egal. Sondern ich würde immer sagen, wir wollen das Ding noch. Aber halt mit einem, oder halt dann irgendwo sagen, zumindest Teilziel, wie du schon sagst, Teilziel setzen.
Ja.
Wir wollen mindestens noch 20 Punkte, also irgendwas Realistisches. Ja. Wenn jetzt 12, 23, na gut, dann sage ich vielleicht 15 Punkte oder sowas.
Ja. Ne? Oder eben, wir wollen jetzt ordentliche Angriffe einfach plus und 4 machen, dort eine Diagonale schlagen. Also so ganz simple Sachen. Oder wir wollen uns jetzt darauf konzentrieren, dass wir in der Annahme immer die Schultern hochnehmen, wenn der Ball mal neben uns
genau.
kommt. Und so. Also mit solchen kleinen Sachen kann man da, glaube ich, auch noch mal ein bisschen was machen. Aber generell schwierig.
Ich denke, vielleicht können wir da genau. so ein bisschen den Haken jetzt schlagen.
Ja.
Ganz wichtig ist natürlich, wenn ich die Möglichkeit noch habe, eine Auszeit zu nehmen.
Genau.
Und was sagt man dann in so einer Auszeit? Also ich weiß nicht, wenn
ich glaube, erstmal größte Frage, darüber haben wir gerade schon ein bisschen diskutiert.
Ja.
Nach wie vielen Punkten, die weggehen, sollte ich eine Auszeit nehmen?
Oh, also ich kann ja mal sagen, wie ich es bei mir mache. Und ich bin der Meinung, ich bin bisher ganz gut damit gefahren. Also ich habe generell, das hast du mir so ein bisschen auch einmal als Tipp gegeben. Unsere Sache ist, erster Ball, erste Annahme verkackt und wir machen einen Schritt in die Richtung, wo der Fehler passiert ist.
Mhm.
Also einfach, weil ich dann, ich gehe immer davon aus, dass selbst bei uns in der Liga der Aufschlagspieler mit Absicht in die Richtung spielt, wo der Ball hingegangen ist. Das ist eher selten, dass die halt, sage ich mal, auf 1 gezielt haben und auf 5 getroffen haben oder sowas. Das passiert auch bei uns seltener, aber es kann natürlich trotzdem passieren. Ja? So. Das heißt, ich zwinge schon mal den Gegner irgendwo, wenn jetzt, sage ich mal, meinetwegen hat wirklich auf 5 aufgeschlagen und wir machen alle einen Schritt nach links.
Ja.
Dann habe ich auf der 1 ein größeres Loch und das zwingt ja schon mal irgendwo den Gegner, darüber nachzudenken, na, will ich nicht dahin spielen. Beim zweiten verkackten Annahme oder verkackten Punkt mache ich eine 4er Annahme. Mhm. Also da lasse ich 4 Leute hinten reinstellen, also ich versuche immer irgendwie, das Einzige, wo es ein bisschen schwierig ist, ist Läufer 6 und selbst da versucht man dann den Mittelblocker, der ja auf der 2 dann steht quasi, mit rauszunehmen einfach, mit reinzunehmen in die Annahme und einfach mal ein anderes Bild bieten. Und spätestens bei der dritten Annahme nehme ich eine Auszeit und dann müssen wir halt uns irgendwas überlegen. Dann muss man aber auch mal situationsspezifisch gucken, lag es wirklich an der Annahme, liegt es eher am Angriff oder sowas, ja. Mhm. Aber bei mir ist halt spätestens der dritte, damit der Gegner nicht so in den Aufschlagsflow reinkommt.
Ja.
Und du hast aber schon gesagt, wo wir vorhin ein bisschen drüber diskutiert haben, du siehst das ein bisschen kritisch. Vielleicht möchtest du mal, also für mich war es wirklich so, für mich ist das eine ganz harte Regel und ich glaube, ich bin schwer von abzukommen.
Ja. Also ich finde grundsätzlich, das ist ja Lehrbuchmeinung auch, also wenn man in das Volleyball-Training und Coaching schaut, da steht auch drin, nach 3 Bällen, die irgendwie Fehler waren, sollte man eine Auszeit nehmen und im Tiebreak eben nach 2 Bällen, weil der Satz ja kürzer ist. Also ich habe mich auch viele Saisons da wirklich ganz, ganz strikt dran gehalten, habe festgestellt, manchmal gibt es so Situationen, da merkt man einfach, noch einen Punkt kann man schon mal geben mit, dass es dann eben 4 Punkte sind. Grundsätzlich ist ja die Idee dahinter zu sagen, man sollte dem Gegner nicht zu viele Chancen geben. Ja, also dass man sagt, spätestens nach 3 Bällen, die Fehler sind, sollte man den Cut machen.
Mhm.
Und ich stimme jetzt bei deinem Beispiel schon zu, wenn das wirklich das Problem ist, dass die Annahme hintereinander schlecht ist, dann sollte man, glaube ich, schneller reagieren als, und die Situation gibt es ja auch häufig, erster Ball ist ein Annahmefehler, der zweite Ball ist ein Blockfehler, irgendwann später aus dem Spiel heraus entstanden.
Mhm.
Und der dritte Fehler ist dann mal ein Zuspielfehler, weil der irgendwie komisch losgelaufen ist, nehme ich dann direkt die Auszeit?
Keine Ahnung. Ich würde sie nehmen.
Ne? So, genau, das ist jetzt eben die Sache. Da bin ich mir halt mittlerweile irgendwie in meiner eigenen Philosophie nicht mehr so richtig sicher, sage ich mal. Ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Liga an, im Erwachsenenspielbetrieb schon, macht das, glaube ich, mehr Sinn als im Jugendspielbetrieb.
Meinst
weil da habe ich Ja, da habe ich nämlich noch viel mehr Situationen auch, wo ich vielleicht auch sagen kann, naja, okay, man führt so und so und weiß nicht, also weißt du, wie ich meine?
Also ich hätte das eher umgekehrt gesagt. Ich habe jetzt keine Statistik drüber geführt, aber ich würde behaupten, statistisch gesehen, im Jugendspielbetrieb passiert nach einer Auszeit eher der Aufschlagfehler als umgekehrt.
Ja, okay.
Also wenn ich jetzt sage, rein Trainerpunkt, sagt man ja immer so schön.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Mir ging es nur darum zu sagen, im Jugendbereich habe ich viel also zumindest wenn ich nach Thüringen schaue, ich weiß nicht, ob das in anderen Verbänden auch so ist.
Vermutlich.
Aber da hat man ein viel, sagen wir mal, heterogenes Leistungsspektrum insgesamt. Das heißt, es gibt deutlich, okay, also eine schlechtere Teams, bessere Teams. Dieser Unterschied ist noch stärker, als wenn ich jetzt in der Liga bin. Mhm. Ist da schon mal ein bisschen vorsortiert. Von daher, natürlich gibt es auch in der Liga, der Tabellenerste gegen Tabellenletzten ist vielleicht ein anderes Spiel, als wenn Tabellenvierter gegen Fünfter spielt.
Ja.
So, und aber, keine Ahnung. Deswegen, also wenn ich schon von vornherein weiß, es wird schwierig, okay. Was natürlich für deine Sache spricht, ist, wenn ich zu spät reagiere, habe ich Pech gehabt. Da sind die Bälle halt weg. Deswegen sollte ich halt am Anfang diese Regel
schon befolgen. Das ist auch das, was mir immer wieder, deswegen machen wir ja, glaube ich, die Folge auch.
Ja.
Was mir immer wieder, egal bei welchem Spiel ich war, ich fand, die haben teilweise so lange Aufschläge machen lassen oder sowas und dann so spät die Auszeit genommen. Teilweise, es gab ja auch mal irgendwie so die Regel, wenn du jetzt vorne liegst, oder zumindest ist mir das mal so gesagt worden, wenn du vorne liegst und dann halt gerade so ein Tief hast, dann lässt du den Gegner bis auf null ran, also bis auf null Punkte Unterschied rankommen. Finde ich totaler Quatsch.
Ja.
Wenn ich merke, dass meine Mannschaft gerade nicht läuft und ich habe schon noch Vorsprung, dann lass doch den Gegner nicht erst noch rankommen.
Ja.
Also das war mal so, und das ist mir aber jetzt bei, also wie gesagt, ich möchte nicht, dass irgendjemand sich hier angegriffen fühlt. Das ist mir bei vielen Spielen, die ich jetzt auch so gesehen habe, aufgefallen,
ja,
dass man dann wirklich wartet, ach naja, jetzt hat der Gegner endlich den Ausgleich geschafft und jetzt nehme ich erst die Auszeit.
Ja.
Ich sage, nein, muss ich doch viel früher machen, damit ich noch den Vorsprung halten kann.
Ja, auf jeden Fall. Also man sollte schon die Auszeiten so nehmen, dass es nicht wegzieht. Aber ich finde jetzt, ob das jetzt 3 sind oder 4 Punkte, das ist immer, finde ich, nochmal ein bisschen individuelle Sache.
Ja, klar.
Also ich würde auch empfehlen, vielleicht wenn wir das so als Empfehlung geben, wenn ein Trainer jetzt relativ neu ist oder sich in dem Bereich noch unsicher ist, ist ja durchaus kein Problem, weil ich finde auch persönlich, Coaching ist immer Stress.
Ja.
Aber du musst schnelle Entscheidungen treffen und teilweise ist es ja so, Aufschlagfehler, Aufschlagfehler, Aufschlagfehler und dann stehst du da. Wechsle ich jetzt aus, nehme ich eine Auszeit, wenn ja, wen wechsle ich aus? Ich finde, da ist Auswechslung nochmal ein bisschen stressiger als Auszeit. Aber generell ist es stressig und wer da eine Regel braucht, dann ist es schon, glaube ich, am Anfang ganz gut, sich zu zwingen und zu sagen, wenn 3 Punkte in Folge weggehen, nehme ich die Auszeit. Punkt. Ja, und dass man da nicht irgendwie, ne, so ein Hin und Her macht. Im Tiebreak eben nach 2 Punkten, weil da der Satz kürzer ist.
Aber selbst da würde ich sagen, also zumindest auch als erfahrener Trainer, glaube ich, also keine Ahnung, ich bin jetzt ja kein erfahrener Trainer, ich habe nur ein bisschen Erfahrung, aber selbst da würde ich zumindest diese Regel immer im Hinterkopf haben und dann halt trotzdem situativ entscheiden, brauche ich jetzt schon die Auszeit oder nicht.
Ja, ja,
auf aber ich muss Fall. Trotzdem irgendwo so ein bisschen zählen und muss sagen, 1, 2, 3, jetzt wird es kritisch.
Ja,
jetzt sollte ich überlegen, sollte ich mich hart an die Regel halten oder nicht. Klar, du hast schon recht, ne? Also irgendwann hat man natürlich irgendwo als alter Hase im Trainer sein, im Coaching, so die Erfahrung, aber ich denke trotzdem, so ein bisschen im Hinterkopf hat man diese Regel immer, also das sollte man immer haben und soll dann auch sagen, okay, spätestens jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich reagiere und nicht, was mir halt bei dem einen oder anderen Spieltag waren es halt wirklich, ich sage jetzt mal ganz übertrieben, 10 Punkte hintereinander und immer wieder auf dieselbe Stelle aufgeschlagen, immer wieder dasselbe, Annahme kam nicht vor, dann muss ich die Auszeit nehmen, dann muss ich einmal sagen, hier, halt, stopp, jetzt müssen wir mal irgendwas verändern. Und manchmal braucht man ja auch einfach nur den Input von außen.
Ja.
Wie siehst du das denn, wo wir gerade bei Auszeiten sind? Wie siehst du das denn? Mir ist jetzt immer mal aufgefallen, auch bei einem Testspiel und bei anderen Situationen, dass der Trainer Auszeit nimmt und dann sagt, ist jetzt nur mal so oder ist jetzt, um den Gegner abzulenken und sagt dann halt nichts weiter.
Ja.
Das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, dass sie halt sagen, das ist jetzt nur eine Auszeit, um den Gegner aus seinem Flow rauszubringen. Und gibt aber halt keine weiteren Tipps. Wie siehst du das?
Naja. Also grundsätzlich sind ja die Auszeiten dafür da, dass man auch was sagt. Von daher, also irgendwas gibt es auf jeden Fall zu sagen. Also beziehungsweise, es gibt sicherlich Situationen, wo gar nichts läuft. Wo
ich kann immer meckern.
Ja. So nach dem Motto, also zu sagen, gibt es immer was. Und sozusagen, natürlich gibt es Auszeiten, die nimmt man vor dem Hintergrund, dass es ein starker Aufschläger ist, man das auch weiß und die Annahme vielleicht nicht so stark ist. Es gibt ja durchaus vielleicht diese Konstellation. Und trotzdem kann ich das nutzen, um nochmal Tipps zu geben. Und wenn es dann eben ist, zu sagen, okay, denkt nochmal dran, wir wollen das machen. Ja, also bitte. So, und das würde ja schon mal reichen, einfach um nochmal diesen Mindset zu geben, um nochmal sozusagen auch eine Bestätigung für die Spieler zu haben, dass das, was sie machen wollen, zumindest vielleicht auch richtig ist. Aber nichts zu sagen, weiß ich nicht. Also es kommt immer drauf an. Habe ich jetzt eine Mannschaft aus alten Erstliga-Hasen, die nicht mehr spielen können, ja, und dann irgendwie so ihre Alternenmannschaft haben, dann weiß jeder, wie der Hase läuft, sage ich jetzt mal.
Dann würdest du nichts sagen? Also ich weiß nicht. Also für mich ist das so ein No-Go.
Wenn du halt zum Beispiel Spielertrainer bist und so weiter, dann sind vielleicht die Worte auch so ausreichend. Aber grundsätzlich sollte man was sagen, natürlich, wie gesagt.
Ja. Na, wir hatten ja auch mal einen Trainer in Weimar, der Auszeiten genommen hat und ist immer weggegangen. Er hat eine Auszeit genommen, ist umgetreten und ist von der Spielerbank weggegangen. So, und das ist halt für mich so ein absolutes No-Go.
Ja.
Also ich möchte jetzt auch niemandem zu nahe treten oder sowas, aber das wäre für mich so ein absolutes Ding, wo ich sage, nee. Also dann, meiner Meinung nach, das waren auch alles noch Jugendspieler, meiner Meinung nach verunsichere ich die noch mehr. Und in dem Moment, gerade wenn die hinten liegen und ich mache das, dann sind die ja mit sich auch schon unzufrieden, weil natürlich gehe ich zum Spieltag, um dort zu gewinnen.
Ja.
Und wenn dann noch mein Trainer weggeht und halt sagt, ich sag halt nichts.
Ja, das stimmt.
Dann weiß ich nicht.
Also das ist schon schwierig, das verunsichert auf jeden Fall. Die Sache ist halt, was viele auch vergessen, ist, man braucht ja nicht nur eine Mannschaftsansprache machen. Kann ich ja wirklich auch einzelne Leute rauspicken. Das mache ich auch sehr selten, muss ich sagen. Aber dass man dann sich einzelne Spielerinnen oder Spieler nimmt und sagt, hier, komm mal kurz mit, zack, so und so und so, das kannst du mal besser machen. Und dann hat man entweder noch einen Co-Trainer, der was sagt, oder der Mannschaftskapitän, der dann für den Rest noch was sagt.
Ich finde, wie es bei uns
ist. Und wenn es nur, das ist vielleicht nur das Letzte, und wenn es nur motivationaler Push ist, ja, von denen dann, das würde ja reichen.
Ich finde so, wie das bei uns die ersten Herren machen und wie wir das auch machen, also bei uns gibt es immer so Grüppchen, sage ich mal, ne, dann auch. Also generell nehme ich eine Auszeit und dann habe ich erstmal das Wort oder beziehungsweise unser Trainer. Wir haben ja auch mal so ein bisschen erzählt, ne, bei uns ist ja Spielertrainer und sind 4 Leute generell, die da ein bisschen coachen dürfen, also das bin ich als Haupttrainer, das ist unser Mannschaftskapitän und mein Co-Trainer und dann haben wir noch so ein bisschen gesagt, es ist einer dabei, der so ein bisschen Spieltagscoach, aber der, ja, ist ja auch gerade schwierig, die Situation, ne? Aber es wird halt nie vorkommen, dadurch, dass Co-Trainer, Mannschaftskapitän und Trainer Außenangreifer sind, wird es so gut wie nie vorkommen, dass alle drei auf dem Spielfeld stehen, aber weil es gibt ja nur 2 Außenpositionen. Und von daher, der hat klar, das Hauptwort in dem Moment, derjenige, der draußen ist. Aber wenn da jetzt nicht so viel zu sagen ist, dann gibt es schon so Grüppchen, die Mittelblocker kommen ein bisschen zusammen. Ja. Mir wurde jetzt gesagt, gerade bei den ersten Herren bei uns, da gibt es ja schon so ein bisschen die alten Hasen und noch die jungen Unerfahrenen, möchte ich mal so sagen. Und die kommen fast, also wurde es mir zugetragen, ausschließlich damit zusammen. Also da kommen halt wirklich die Mittelblocker zusammen und die sagen, pass auf hier, derjenige macht das und das mehr oder so. Ja. Und das finde ich wiederum auch, also gerade wenn du jetzt sagst, du hast keinen richtigen Trainer, du hast einen Spielertrainer und der ist auch mit sich selber beschäftigt und keine Ahnung, finde ich das eine sehr, sehr gute Lösung zu sagen, ich habe alte Hasen und Junge, die noch grün in den Ohren sind und die pushen sich halt gegenseitig.
Und das ist selbst in der Bundesliga so, selbst da ist es so, dass dann die Positionen, also gleichen Positionen sich immer mal so verständigen und sagen, hier guck mal da und da und da. Das ist da los. Auch das macht durchaus Sinn, auf jeden Fall. Ja, da hast du recht.
Gut, ich möchte noch eine Sache zu den Auszeiten sagen.
Ja.
Das wurde mir mal so zugetragen und ich glaube, das steht sogar auch in diesem Volleyball-Bibelbuch, möchte ich mal sagen.
In der heiligen Volleyball-Schrift.
Auszeiten wird generell, zumindest bei mir, in 3 Teile geteilt. Die ersten 10 Sekunden hat der Trainer auch erstmal die Schnauze zu halten. Die Spieler haben ranzukommen und also erstmal so ein bisschen, sag ich mal, runterkommen vom Spielfeld. Die nächsten 10 Sekunden, also von 10 bis 20 Sekunden, habe ich maximal 3 Stichpunkte zu nennen als Trainer. Maximal. Wobei so viel bleibt, glaube ich, gar nicht hängen. Ja, aber wirklich 3 einzelne Stichpunkte, Block weiter raus, bla bla. Also wirklich bup, bup, bup. Und die letzten 10 Sekunden können entweder die Spieler untereinander nochmal reden oder ist halt schon wieder so ein bisschen Vorbereitung aufs Spielfeld gehen, nochmal Cooldown oder wieder hochfahren. Keine Ahnung, wie man das dann nennen möchte. Wie siehst du da? Machst du das bei dir auch so oder sagst du, du nutzt die kompletten 30 Sekunden aus und laberst die von vorn bis hinten zu oder keine Ahnung, erzähl, wie du das machst.
Ja, also da gehe ich auch voll mit. Das ist, glaube ich, super wichtig. Erstmal ist auch so, die Leute kommen erstmal an. Meistens ist es aber so, dass es sowieso sich verzögert, bis alle da sind und dann
Ist
da erstmal einen Schluck. Da muss man sowieso einfach warten. Das sind ja so die ersten 10 Sekunden zum Runterkommen. Dann persönlich finde 3 fast schon zu viel
wirklich. Ja, ich finde auch also fast schon zu viel.
1 bis 2, glaube ich, reicht. Da gibt es aber zig verschiedene Ansätze. Es gibt aber keine ordentlichen Studien dazu. Man muss ja immer bedenken, es ist eine Stresssituation. Die Spiele auch müssen sich auf verschiedene Sachen konzentrieren. Jetzt kommt es darauf an, wer kann was schon umsetzen. Ja, also manche Leute schaffen es, 4 Sachen sich zu behalten und setzen die um. Manche schaffen es gerade so, 1 Sache sich zu behalten. So, und von daher glaube ich auch, eine gute Orientierung sind 1 bis 2 Punkte, nicht zu viele zu sagen.
Ja.
Gehe ich auf jeden Fall mit. Und dann die letzten paar Sekunden, ja, das dann vielleicht nochmal, ich sag meistens noch immer was Motivationales oder so.
Genau, sowas, bezogen. Ja.
Sowas so, und jetzt gehen wir aufs Spielfeld und machen das ordentlich oder so. Und dann ist ja auch schon meistens wieder vorbei.
Man kann hier dann auch gerade, kommt immer selig auf die Situation drauf an, aber auch irgendwie nochmal so ein Scherz machen oder irgend so ein Motivationsding halt hier von wegen, jetzt kloppt man sie weg oder keine Ahnung. So. Ja.
Genau, irgend sowas. Dann hat man ja noch seinen Spruch und dann geht's so.
Genau, dann, genau. Also ich finde das halt, und das fällt mir aber auch ganz häufig auf, wie gesagt, entweder wird halt gar nichts gesagt oder es wird halt dann so zu viel gesagt, dass dann halt wirklich die Leute noch gar nicht ganz da sind und dann geht's schon los, hier, ihr müsst das besser machen, das. Oder die beste Situation, habe ich leider, habe ich da noch nicht gesehen, aber gibt's doch relativ häufig, finde ich noch, spielt besser.
Ja.
Da könnte ich immer aus der Hose rausfahren, also spielt besser. Wenn man es besser könnte, wird man es doch vermutlich besser machen, weil man hat den Anspruch zu gewinnen. Ja. So, aber das also ich finde, dieser Spruch bringt niemanden was.
Ja.
Spielt besser oder, keine Ahnung, ihr müsst den Ball sauber pritschen.
Ja.
Naja, was ist denn mein Fehler? Also das finde ich halt ganz wichtig. Wenn ihr eine Auszeit nehmt, dann sagt A, was der Fehler ist und B, wie kann ich ihn besser machen?
Ja, oder nur.
Wobei eigentlich nur, wie kann ich es besser machen? Den Fehler wissen, also gerade im Erwachsenenbereich weiß man ja häufig schon, die Annahme ist kacke.
Ja.
So, dann muss ich nicht nur sagen, als Trainer, nehmt die Auszeit, eure Annahme ist kacke.
Ja.
Das weiß ich. Ich habe jetzt gemerkt, dass ich den Ball 10-mal nicht vorgebracht habe. Ja. Sondern dann muss ich halt sagen, nimm die Schultern hoch, versuch den oben anzunehmen, sonst irgendwas.
Genau. Und sollte ich dann Technik korrigieren? Das war, glaube ich, auch noch
so. Das war, glaube ich, eine Frage, ja. Sollte ich Technik in der Auszeit korrigieren? Meiner Meinung nach, Jugend ja, Erwachsenen jein. Also da muss man auch wieder so drei teilen. Jugend auf jeden Fall. Also da bin ich voll ganz dabei, weil die einfach noch lernen sind. Die sind noch drin, halt den Volleyball zu lernen überhaupt. Ne? Sicherlich auch immer im gewissen Rahmen. Also ich habe mir immer sagen lassen, eigentlich sind Spieltage da, nur um die kleinen Stellschrauben zu drehen und nicht um an großen, ich sag mal, Schiffsrädern zu drehen, um das jetzt mal den Bildvergleich.
Eine schöne Metapher auf jeden Fall. Ne? Genial.
Ja, sondern halt wirklich nur so kleine Stellräder. Aber wie gesagt, ich bin bei der Jugend voll und ganz dabei, Technik mit reinzunehmen, da auch zu sagen, mach A, B, C, D besser.
Ja.
Erwachsenenspielerbereich würde ich auch wieder unterteilen zwischen Profi und Freizeit. Oder Freizeit klingt immer so doof. Ich meine, wenn ich jetzt sage, unsere Bezirksliga ist ja auch schon, ich habe immerhin schon meinen C-Trainer Leistungssport, ja, also ist ja doch irgendwo Leistungsbereich. Also ist halt nicht jetzt die Hustensafttruppe, die da sich einmal freitags trifft zum Bier trinken und nebenbei den Ball schubst, sondern wir sind schon eher die Ballschubser, die nebenbei Bier trinken.
Ja, ich verstehe.
Aber selbst da sage ich, kommt immer drauf an, wenn ich so Quereinsteiger, wir haben auch mal so ein paar Quereinsteiger oder so Neuanfänger, die jetzt erst, sage ich mal, seit ein, zwei Jahren in diesem Bereich Volleyball spielen, die vorher irgendwie freizeitmäßig was gemacht haben. Und dann sage ich, bei einer Auszeit im Ligaspielbetrieb würde ich da auch tatsächlich nochmal irgendwie die Technik, so kleine Sachen.
Ja.
Nimm die Schultern hoch beim Bagger oder, keine Ahnung, beim Pritschen, nimm den Ball mehr rein, also nimm die Daumen mehr zu dir oder sowas. Ja, würde ich machen.
Ja.
Aber ich denke, im Profibereich sitzt eigentlich die Technik so weit oder sollte zumindest so weit reichen. Und da würde ich sowas tatsächlich eher beim, wie nennt man das denn, ich komme gerade nicht auf den Namen, zwischen den Ballwechseln machen.
Ach so, ja. Naja, also ich denke auch, wir haben ja vorhin auch nochmal die eine Hausarbeit gelesen, das war eine Hausarbeit auch zum Coaching, da hat man auch gesehen, dass sozusagen, es war so eine sehr spannende Studie, die wir leider nicht veröffentlichen dürfen, aber die war schon sehr spannend, weil dort Trainer richtig interviewt oder begleitet wurden und mit Audio aufgenommen wurden und da hat man auch gesehen, dass sozusagen nur, was war das, nicht mal 10% auch in der Bundesliga Technik sind, also schon ein sehr geringer Anteil an Sachen, die dort technisch gesagt werden, da ist deutlich mehr Taktik, aber für den Rest stimme ich dir da voll zu. Also die Sache ist halt die, auch das muss, glaube ich, jedem Trainer bewusst sein, man reißt im Wettkampf nicht die Technik raus, man muss das im Training vorbereitet haben.
Yeah.
Und genauso die Taktik eigentlich auch. So, und jetzt ist halt die Sache, was kann man groß im Jugendbereich an Taktik auch sagen? Ja, also man hat noch nicht so viele taktische Mittel, kommt drauf an, also einige Vereine haben das schon.
Gerade so die Stützpunkte, aber, ne? Aber
sag mal,
der normale, Otto-normale Verein, der mit einer normalen U12 anfängt, der hat da, glaube ich, noch nicht so viele Möglichkeiten, da jetzt sozusagen, wir machen jetzt Innenstart und keine Ahnung, wir stellen den Block komplett um und keine Ahnung.
Das ist nämlich auch die Sache, wer kann das umsetzen? Ja, also ich kann nur mal als Beispiel vielleicht berichten, in der Regionalliga, auch Stützpunkt in Erfurt, da haben wir angefangen mit sozusagen im Spiel auch Blockrichtung umzustellen, dass das klappt. Aber sozusagen noch eine Verschiebung im Block vorher, das ist dann schon kritisch, weil man das einfach wirklich im Training vorbereiten muss.
Na,
das
klar.
Hatten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht so mega vorbereitet. Naja, also immer gucken, was geht überhaupt.
Ich denke, da ist auch einfach ganz wichtig, und das ist vielleicht das letzte Wort dazu, Volleyball ist halt einfach ein super technischer Sport. Und ja, da steht halt einfach die Technik im Training mehr im Vordergrund, oder sollte mehr im Vordergrund stehen als die Taktik. Also zumindest vom Aufbau her. Ich muss erst die Technik richtig können, bevor ich dann sage, jetzt versuche ich hier mit der Taktik irgendwas rauszureißen.
Ja, auch wenn man schon durch Taktik manchmal Technik gut kompensieren kann.
Das kann man schon, ja, aber trotzdem denke ich, generell muss man ja erstmal Technik lernen, bevor man Taktik macht.
Und ich würde gerne das letzte Thema mit einer kleinen Anekdote einleiten.
Ja, wir müssen auch, glaube ich, ein bisschen ein. Wir sind schon über fast bei einer Stunde.
Oh Mann, aber wir gestalten es diesmal sehr anekdotenreich, vielleicht geht das dann.
Ja, erzähl.
Und zwar, es war ein Spieltag in der Thüringer Meisterschaft. Ich war da mit Suhl unterwegs und hatte so die zweite Mannschaft. Das war das Jahr, da war ich mal in Suhl eine Saison. Ne? Mhm. Und jedenfalls, das war zweite Mannschaft. Wir konnten dann nicht mehr groß was reißen auch. Ja, und lagen im letzten Satz irgendwie 24-21 vorn. Und es war nur noch ein Aufschlag eigentlich zu machen. Und da habe ich eine Spielerin eingewechselt, die den ganzen Tag noch nicht wirklich gespielt hat, für den einen Aufschlag. Die war dann aber so aufgeregt, die hat den verschlagen. Okay, haben immer noch 22-24 geführt. Aber dann war Aufschlag-Annahmefehler, zack, Ball weg. Und wir haben echt noch den Satz verloren.
Oh, nee.
Trotz Auszeit. Auszeit hatte ich auch noch. Hat aber alles nichts gebracht. So, und ich glaube, dass diese kleine Mini-Anekdote zeigt auch ganz gut, erstens, wie kompliziert auch Spielerwechsel sind und was die bewirken können. Also normal hätten wir das Ding sicher gewonnen, denke ich.
Also du wolltest sagen, das war so ein bisschen dieses, wie heißt das, Social?
Sozialer Wechsel.
Sozialer Wechsel.
Ich ja, wollte aber auch Englisch sagen. Wie es auch übrigens an unseren Notizen am Bildschirm steht.
Was?
Wie es auch übrigens an unseren Notizen im Bildschirm steht, aber.
Ah, sozialer Wechsel. Aber wie heißt es denn auf Englisch? Social Change. Social Change. Klingt doch viel.
Klingt fast wie sozialer Wandel eher, oder? Naja, gut, okay, weiß man nicht. Jedenfalls will ich nur damit sagen, dass es schon, glaube ich, eine komplexe Sache ist und man mit jedem Wechsel deutlich mehr macht als mit einer Auszeit. Das muss man auch nochmal ganz klar sagen. Aber starten wir mal ganz langsam Do's and Don'ts beim Spielerwechsel. Und ich finde, da fallen mir keine richtigen Regeln ein, weil das so individuell ist. Das ist
individuell, ja.
Also grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, Spielerwechsel haben erstmal einen hohen Impact und man sollte immer genau überlegen, natürlich, ob man den macht, aber sollte sich auch trauen, einen zu machen.
Ich finde, das immer, ist, glaube ich, ganz wichtig, einfach mal machen.
Genau.
Da muss man, glaube ich, auch gerade so als junger Trainer, ich hoffe, dass uns ein paar junge Trainer zuhören, ja, wie ich ja auch bin, einfach mal machen, ausprobieren. Also das hatte ich, glaube ich, auch erzählt, wo ich von dem Spieltag in Knau erzählt hatte. Ne? Wir hatten auch so ein Tief und ich wusste nicht, ich bin ja Spielertrainer, ich wollte mich jetzt selber nicht einwechseln, weil ich das immer scheiße finde, wenn man sich selbst wechselt so, ja, und dann kam so ein alter Spieler, wo ich nie gedacht hätte, dass er das sagt, das ist so ein bisschen so, der will immer selber spielen, ja, und der kam zu mir und ich habe dann so ein bisschen mit ihm gesagt, naja, soll ich was machen, soll ich nichts machen, ich war mir wirklich total unsicher, und von dem Typen, wo ich es nie erwartet hätte, der hat einfach gesagt, mach einfach, es ist doch eh scheißegal, so nach dem Motto, ja, mach einfach und wir werden danach sehen, ob es erfolgreich war oder nicht, und das ist, denke ich mal, das ist so ein bisschen das Wichtigste beim Spielerwechsel, machen und, ob das dann was gebracht hat oder nicht, das kann man, ich glaube, im Vorhinein anhand einer Regel kann man gar nicht so groß sagen.
Genau.
Weil das ist ein Ereignis, darauf hat man gar keinen Einfluss als Trainer groß.
Genau, für einen Spielerwechsel ist halt super wichtig. Das ist jetzt super ausschweifend, aber es ist halt der Punkt. Man muss seine Spieler gut kennen, sehr gut kennen. So, und das heißt, ich muss vorher vielleicht schon Testspiele gemacht haben oder an Turnieren teilgenommen haben, wo ich weiß, wie die drauf reagieren. Und wie du sagst, man muss sich dann wirklich trauen, die mal einzusetzen. Ich habe es auch schon ganz oft erlebt, dann sind Spieler da drin, die sind total eigentlich im Training so, naja, mittelmäßig. Und wenn man jetzt noch den Sieger kämpfen will, würde man die vielleicht nicht bringen. Aber plötzlich in so Drucksituationen
haben die einen total kühlen Kopf. Ne?
Genau, und machen ihre Sache und machen vielleicht nicht 1000 Punkte, aber ein paar Punkte und machen zumindest keine Fehler groß. So. Und
das ist, denke ich,
das Wichtige. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, dass man das sich einfach überlegt, genau, und das einfach mal probiert. Ich finde, das kommt noch immer auf die Position an. Also ein Zuspielerwechsel hat noch mehr Einfluss, als wenn ich jetzt einen Außenangreifer wechsle oder sowas, vielleicht eine Mitte auch noch. Ja. Und ich glaube, Zuspielerwechsel sind so eine Sache für sich.
Das ist sehr, sehr schwierig.
Das ist immer schwierig. Also wenn man sieht eigentlich als Trainer schon deutlich, wenn es nicht läuft oder wenn man unzufrieden ist, dann sollte man den Zuspieler schon wechseln. Das sieht man dann aber.
Ja.
Wenn er wirklich einen schlechten Tag hat oder jetzt schon den dritten Ball in Folge irgendwie als doppelt abgepfiffen hat, dann natürlich, aber sonst haben Zuspielerwechsel schon relativ große Einflüsse. Und da sollte man, glaube ich, vorsichtig sein.
Da gibt es aber auch solche und solche. Also ja, wieder an Anekdote, weiß nicht, ob das so nennen kann. Bei unserer ersten Herrenmannschaft, da gibt es generell eigentlich zwei Zuspieler. Gab es zwei Zuspieler. Da war ein Jüngerer oder ist ein Jüngerer dabei, der halt eher so ein bisschen hohe, sichere Bälle spielt, ja. Und da weiß auch das ganze Team, okay, der macht halt eher einen auf sicher. Problem ist, ich habe häufig einen Doppelblock vor mir.
Ja.
Also mindestens Doppelblock oder irgendwas, ja. Und dann wurde mir, ich habe das auch selber bei einigen Spieltagen, ich gehe ab und zu mal hin, wenn ich Zeit habe, ja, und gucke mir das auch an. Und da habe ich auch gedacht, oh Gott, jetzt wechseln sie auch noch den Zuspieler aus, wo es gerade nicht so lief, ja. Und danach kam ein älterer Zuspieler rein, ein erfahrener vermutlich auch, oder, ja, ich würde schon sagen, der war erfahrener, ja, kam rein und da wussten alle, oh Gott, der spielt schnell. Ja, der ist nicht unbedingt der Schnellste auf dem Bein oder so, aber der spielt schnell, ja. Aber dadurch, dass die sich halt schon so lange kennen, das ist auch wieder so ein Ding, man muss es halt dann auch kennen, wusste jeder, okay, jetzt kommen schnelle Bälle und jetzt muss ich auch ganz anders spielen und ganz anders springen und keine Ahnung, ja. Und die haben das Ding noch umgerissen durch den Zuspielerwechsel.
Ja.
Nicht, weil der andere Zuspieler schlecht war, der hat super gut gespielt, der hat auch schöne Pässe gespielt, du konntest eigentlich alles machen, aber der Gegner hat sich halt so drauf eingestellt, weil das, also weil ja, die Pässe immer relativ hoch waren, relativ sicher waren, was generell super, eine super Sache ist. Also ich will das jetzt hier nicht schlecht reden, ja. Aber bei dem anderen wussten so, die kommen schneller, die sind vielleicht auch nicht immer so perfekt gespielt in der Distanz oder sowas, sondern ich muss mich mehr auf den Pass einstellen oder sowas. Ja. Und dadurch haben alle nochmal irgendwie einen Ruck gekriegt und die haben das Ding noch umgerissen. Und das finde ich halt, das ist das, was du meintest, ne? Man muss halt seine Spieler kennen und muss auch wissen, wie reagiert die Mannschaft auf diesen Wechsel, auch auf den Zuspielerwechsel oder sonst irgendwas. Ne?
Ja.
Und also da ist es schon sehr, sehr schwierig.
Und vor allen Dingen auch, das ist die eine Sache auf jeden Fall, die wichtig ist, und die andere ist auch, manche Spieler reagieren auch anders, wenn sie ein- oder ausgewechselt werden, in dem Sinne, ja. Ich weiß nicht, war mal bei einer deutschen Meisterschaft und da auch mal eine Spielerin ausgewechselt, die eigentlich, ja, die hatte in der Annahme gerade keinen Lauf, aber war dann super angepisst, dass sie rausgegangen ist, weil die, keine Ahnung, ich kannte die Mannschaft sehr schlecht, ich war da als Vertretungstrainer mit. Das war super schlimm, die Situation insgesamt. Aber jedenfalls war es dann auch so, ja, die hätte noch mehr Bälle gebraucht, dann wäre die wieder drin gewesen. Ne? Also so ist es auch immer. Dieses Kennen ist immer ganz wichtig.
Ja, aber ich sage, das ist immer schwierig, so von wegen, die hätte noch Bälle gebraucht. Ja, wie viel braucht sie denn noch?
Ja.
Und ja, ich kann das auch verstehen. Wir haben beispielsweise bei uns einen Spieler auch drin, ich sage jetzt absichtlich nicht den Namen, da weiß ich, den kann ich einmal im Spiel draufbringen.
Ja.
Und wenn der runter ist, dann ist er durch. Dann kannst du eigentlich schon sagen, hier, geh duschen. Also, jetzt ganz übertrieben gesagt. Also, jetzt von Satz zu Satz geguckt immer ein bisschen auch, ne? Aber ich weiß, wenn ich den am Anfang aufs Spiel bringe und dann auswechsel und sage, pass auf, ich nehme dich jetzt nur raus, wenn du so lange wie der hinten ist oder sowas, weil ich weiß, dass du schlechter in der Annahme bist. Ist ja auch scheißegal, wie rum. Ja? Ja. Und ich bringe ihn dann wieder drauf, der kriegt es nicht gebacken. Der kommt nicht wieder rein und so. Das ist auch wieder das. Man muss halt seine Mannschaft kennen auch und dann.
Wir können ja nur noch zwei Sachen kurz anschneiden. Einmal Doppelwechsel. Das bedeutet ja quasi, wenn Zuspieler, also Zuspieler und Diagonalangreifer
tauschen, ja,
die quasi. Die beiden werden sozusagen ausgetauscht, also Zuspieler für Diagonal und Diagonal für Zuspieler und so weiter. Was sich ja vor allen Dingen anbietet, damit man sozusagen im Vorderfeld immer drei Angreifer hat.
Ja.
Das heißt, wenn der Zuspieler nach vorne kommen würde auf Position 4, tauschen wir ihn aus und so weiter.
Genau.
Wie gesagt, auch hier sehe ich das Zwiegespalten. Also wenn man weiß, dass man zwei adäquate Zuspieler hat, funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Und es kann auch in gewissen Sinnen mal funktionieren, wenn sozusagen, ja, wenn die Konstellation passt, kann man das durchaus machen, es ist kein Problem. Gefahr sehe ich trotzdem drin, weil man einen Zuspielerwechsel drin hat. Das kann, wie gesagt, ne, natürlich immer Probleme geben. Und trotzdem ist das natürlich eine gute Möglichkeit, allen gute Spielanteile auch zu geben, weil dann immer habe ich die dann eben drei Rotationen wieder drin. Wenn sie nach hinten gehen, geht es wieder nach vorne. Da vielleicht als kleiner Tipp, wie gesagt, wir haben ja vorhin gesagt, deswegen ist diese Kenntnis ganz, ganz wichtig, ungefähr 2,23 Rotationen hat man pro Satz.
Mhm.
Ja, das heißt, sozusagen am sinnvollsten ist es, wenn, angenommen, man startet im Läufer 1, dann hat man eine Rotation, bis der Zuspieler wieder hinten ist.
Mhm.
Und wenn er dann das nächste Mal vorkommt, also das zweite Mal, dann den Doppelwechsel zu machen, sozusagen in Richtung Crunch-Time.
Ist aber schwierig.
Ja, weil sonst lohnt sich es nicht wirklich. Weil
da hast du aber halt wieder das halt Zuspielerwechsel in der Crunch-Time.
Naja, aber
naja.
Du willst ja dann drei Angreifer dann haben.
Ne? Ja,
weiß nicht. Das ist also
schwierig.
So wird es zumindest häufig gemacht.
So wird es häufig gemacht. Macht auch Sinn. Wobei, da muss man halt auch wieder sagen, ja, da muss man halt wieder sein Zuspieler, es ist halt wieder dasselbe, ne? Ja. Ich glaube, wir reden ja immer dasselbe, aber,
ja, ja. Aber jedenfalls
man muss halt so seine Zuspieler dann kennen. Und da muss man auch sagen, okay, der hat halt, ich sage jetzt mal ganz hart gesagt, der hat halt die Eier in der Hose und spielt dann halt den Ball auch, oder der hat halt, der ist dann halt eher aufgeregt und pritscht das Ding gegen die Decke oder sowas.
Ja, genau. Und letzte Sache, Aufschlagwechsel. Das ist auch ganz, ganz oft.
Ja, habe ich jetzt auch am Wochenende, also jetzt gestern, sehr, sehr häufig gesehen. Und ich möchte behaupten, also ich habe natürlich jetzt keine Strichliste geführt, weil ich musste ja ein bisschen im Spiel zugucken und den Ball dabei, beziehungsweise das Netz anschauen.
Ja.
Ich würde behaupten, jeder, der da gewechselt hat, außer einmal vielleicht, hat das Ding danach direkt in das Netz gehauen.
Ja.
Also ich finde das eine gute Sache, wenn ich jetzt sage, ich liege hinten. Und für mich persönlich als Trainer ist der Satz abgeschrieben. Ich bringe den jetzt schon mal rein, damit er im nächsten Satz, weil ich will den jetzt rauswechseln, der andere soll rein, damit der schon mal reinkommt. Finde ich eine gute Idee, finde ich eine gute Sache. Aber ansonsten würde ich behaupten, 80% hauen das Ding ins Netz oder so.
Weiß nicht, ich habe sehr gegenteilige, nicht, ja, schon eher gegenteilige Erfahrungen gemacht.
Ja?
Oder auch sehr unterschiedlich, sagen wir mal, insgesamt. Vielleicht vorweg, wir haben auch wieder dazu eine Hausarbeit vorliegen. Die das mal untersucht hat. Und ich fand es interessant mal zu sehen. Also im Endeffekt hat man im Durchschnitt keine Verbesserung, aber, also im Gegensatz zu dem ersten Aufschlag im Spiel, keine Verbesserung, auch im Durchschnitt wenig Verbesserung. Es liegt ungefähr auf Durchschnittsniveau.
Mhm.
Aber es hilft natürlich, das wieder auf Durchschnittsniveau zu kriegen. Ja, wenn ich vorher nur Fehlaufschläge habe, dann so einen eingewechselten Spieler kann es durchaus dazu führen, dass man wieder auf das Niveau kommt. Aber wie gesagt, das sind Durchschnittswerte und ich stimme dir auch zu, im individuellen Fall ist das natürlich wieder anders. Ich persönlich hatte eine Spielerin in der Mannschaft in Erfurt, die super gut aufschlagen konnte und dazu noch gut in der Abwehr war. Und da hat sich natürlich dann angeboten, sie einzuwechseln, wenn sie nach hinten gekommen ist und dort dann sozusagen auch die drei Abwehrpositionen geblieben ist.
Mhm.
War halt nicht sonderlich groß, deswegen im Angriff. Also hat sie auch gut gemacht, aber wir hatten größere Angriffsspielerinnen, die wir da genutzt haben. Dann ist sie wieder vorgekommen, als sie vorkommen wollte, wurde sie dann wieder quasi zurückgewechselt. Und die hat halt wirklich gut durchgezogen. Das war eine deutliche Bereicherung. Die hat kaum Fehler gemacht.
Auch im Aufschlag?
Auch im Aufschlag, ja. Kaum Fehler. Die hat dann wirklich Serien dann immer meistens sogar gezogen. Das war super. Von daher haben wir das gut nutzen können. Ja, so. Aber ich kenne auch viele Fälle, das stimmt schon, wo man dann reinkommt und die undankbare Aufgabe hat. Zack, also sollte schon ein Spieler sein, der nervenstark ist und gut aufschlagen kann, weil sonst...
Und ich denke, da ist die große Aufgabe des Coaches, sein Vorhaben frühzeitig zu kommunizieren.
Ja, ja.
Weil ich denke, wenn du, gerade wenn du jetzt hinten, oder es ist halt Crunch-Time, ja, und du setzt als Spieler jetzt Haken dran an den Satz, ich komme eh nicht mehr rein, ja?
Ja,
und dann kommt auf einmal, dann ist der Wechsel und dann sagt auf einmal der Trainer, du, rauf.
Ja.
Ich glaube dann, also ich persönlich wäre dann glaube ich immer so, was?
Ja.
Würde das Ding wahrscheinlich, keine Ahnung, dem Schiedsrichter vom Kopf knallen oder so beim Aufschlag.
auch keine schlechte Taktik. Zack, Spiel vorbei.
Aber das wäre halt so meine Geschichte.
Ja. Naja, genau. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich erst in 14 Tagen wieder.
Genau, oder wir splitten die Folge. Mal schauen.
Wir gucken mal.
Alles klar, dann bis später.
Bis später, tschüss.